Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Es ist ja nicht weit. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo hinfahre, wo es nicht so weit ist. Denn der Westfälische Gemeinschaftsverband, der erstreckt sich ja über relativ viel Fläche. Und wenn ich dann mal nach Werther oder Steinhagen oder Bielefeld fahren kann, dann freue ich mich immer, dass ich relativ gut und schnell dort ankomme und nicht so durch die halbe Republik gurke. Also schön, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich habe gerade eben schon erzählt, der Predigttext für heute hat mir so einen kleinen Schreck versetzt. Es gibt ja von der Kirche immer so einen Predigtplan und irgendwann schlägt man den auf und dann liest man den sich durch und denkt eigentlich, ach, Neues Testament ist ja schön, aber dann, der hat es so ein bisschen in sich. Also ich hoffe, ihr seid noch alle einigermaßen wach. Ich möchte mit euch heute ein bisschen über das Rechnen nachdenken. An der Mathematik scheiden sich ja die Geister, ne? Die einen lieben es, die anderen hassen es. Und es ist ja wirklich so bei der Mathematik, bei Mathe, im Grunde kann man ja in der Öffentlichkeit fast nur dadurch punkten, dass man sagt, man kann es nicht und man mochte es nie. Also wenn ich sage, ich hatte mal Mathe-Leistungskurs, sagen alle, also damit kann ich nicht punkten. Aber wenn man jetzt sagen würde, also Mathe mochte ich auch noch nie und konnte ich auch noch nicht, dann sind immer alle sehr sympathisch sind voller Sympathie. Ich möchte aber nicht über Addition und Subtraktionen oder Kurvendiskussionen oder irgendwie sowas mit euch sprechen, sondern über Lebensrechnungen. Womit rechnest du im Leben? Man sagt das ja so, damit habe ich nicht gerechnet. Oder damit muss man schon rechnen. Das sagt man ja so. Womit kalkulierst du in deinem Leben? Wir alle stellen eine Lebensgleichung auf, machen eine Lebensrechnung auf und nehmen verschiedene Faktoren für unser Leben, die uns wichtig sind, bewusst oder unbewusst. Und am Ende der Gleichung steht meist glücklich sein. Irgendwie das wollen wir alle, glücklich sein. Und die Frage ist, tja, was für eine Rechnung führt zu diesem Ziel, glücklich sein? Spaß und Geld. Ich habe jetzt diese Woche einen Artikel gelesen, vielleicht hat das jemand mitgekriegt, ich wusste das gar nicht. Es gibt in Deutschland einen neuen Lottokönig und der heißt Chico. Kennt ihn jemand? Schon mal gehört? Chico? Kürsat Yildirim aus dem Dortmunder Norden ist seit September Lottokönig. Vorher hatte er, also 42 Jahre alt, hat ein wirklich schwieriges Leben, hat nichts auf die Kette gekriegt, wohnt bei Mama zu Hause und hat also Spielsucht und Knast und Drogen und ist ziemlich am Ende. Und dann gewinnt er 10 Millionen Euro. Und er tut all das, was man eigentlich sagt, dass man nicht tun soll, wenn man 10 Millionen Euro gewinnt. Nämlich er macht es öffentlich, Bild-Zeitung, Stern, gibt es bei YouTube große Dokumentationen drüber. Und er geht hin und kauft sich einen Porsche und einen Ferrari, teure Klamotten, gibt eine 500.000 für Uhren und Schmuck aus, schenkt seiner Familie einen Mercedes und hat in den ersten 3 Monaten schon 4 Millionen Euro ausgegeben. Er ist überglücklich, ein ganz sympathischer Kerl. Er sagt, ich gehe durch Dortmund und alle kennen mich. Ich bin berühmter als Ronaldo, sagt er. Und das ist ein netter Kerl, wirklich. Aber die Frage ist, geht seine Rechnung auf? Wir werden es ja verfolgen können, man wird nicht dran vorbeikommen. Spaß und Geld gleich Glück? Fragezeichen. Andere sagen, nee, Anstrengung und Verzicht. Es gibt also Leute, die sagen, du musst dich zusammenreißen und möglichst wenig und jetzt Fastenzeit und so. Anstrengung, Verzicht. Einige sagen Tradition und Familie gleich Glück oder Familie und Beruf gleich Glück. Und es ist spannend, mal so zu überlegen, was sind eigentlich so meine Dinge, die ich tue, um meine Lebensrechnung in guter Weise aufzustellen. Womit rechnest du? Und ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, vorlesen von Jesus, wo er Leuten unter die Nase reibt und sagt, Leute, ihr habt euch verrechnet. So nicht. Markus 12, man kennt es manchmal unter dem Schlagwort von den bösen Weingärtnern. Ich lese mal. Jesus fing an, zu dem Volk eine Geschichte zu erzählen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter, baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner. Und dann ging er außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs, die Miete quasi, ne, hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen davon. Abermal sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Psalm 118, haben wir gerade gehört. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie, die Oberen des Volkes, Pharisäer, Schriftgelehrte, trachteten danach, Jesus zu ergreifen, fürchteten sich aber vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Ja, und jetzt bitten wir dich, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, was macht man mit so einer Geschichte, ne? Selbst am Sonntagabend, selbst vom Tatort, ist die schon nicht ohne. Blut und Gewalt und Totschlag und fiese Leute. Na gut, aber spannend ist ja, dass Jesus Geschichten aus dem Alltag der damaligen Zeit erzählt. Und ich nehme mal an, dass so ganz weit weg von dem Alltag der Leute damals das nicht war. Und ist auch spannend zu überlegen, in einer Zeit von Krieg und von Gewalt, auch bei uns und in dieser Welt, ist die Geschichte vielleicht doch nicht so weit weg, wie wir auf den ersten Blick so denken. An sich ist die Story ja klar, ne? Also da kommt ein Mann und baut einen Weinberg. Schön, Weinreben gibt es ja hier so in Bielefeld nicht so, ne? Aber irgendwie im Süden, oder gibt es hier Wein? Nee, ne? Weinreben? Nee. Ich weiß es nicht. Ich nehme alles zurück. Also ihr wisst, worum es geht. Weinberg. Okay, gibt's hier doch. Man lernt immer noch dazu. Und jetzt geht er außer Landes und hat Leute, denen er das verpachtet. Und ist klar, wenn man was verpachtet, will man die Pacht einholen. Und jetzt schickt er Leute und diese Leute werden aber geschlagen, gedemütigt, werden beleidigt und sogar umgebracht. Und ja, jetzt steht er da und denkt sich, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt er, komm, ich habe noch einen Sohn, meinen lieben Sohn, den schicke ich, vor dem werden sie Respekt haben. Und dann denken sich die Pächter, als sie den Sohn kommen sehen, dass der Sohn, wenn wir den umbringen, dann gehört der Weinberg uns. Es gab wohl ein jüdisches Gesetz, da heißt es, wenn es kein Erben gibt, geht es an die, die da arbeiten. Und darauf spekulieren sie anscheinend, wollen also den Weinberg für sich behalten und bringen sogar den Sohn um. Jetzt könnte vielleicht die Geschichte hier enden und man würde sagen, so ist es in dieser Welt. Die Gewalttätigen kommen irgendwie immer durch. Die Machthaber und die Fieslinge. So ein Putin hat ja manchmal das Gefühl, gerade die Leute kommen durch. Aber jetzt sagt Jesus, nein, was wird jetzt der Herr des Weinbergs machen? Und der wird jetzt mit der Faust auf den Tisch schlagen, stinksauer, und der wird diese gewalttätigen und verbrecherischen Pächter vor Gericht ziehen. Würde man heute machen. Damals hat man sie einfach alle umgebracht. Das war anscheinend, ich glaube, die Leute waren damals gar nicht so geschockt, wie wir es sind. Wir sind ja irgendwie denken, oh, das ist ja fürchterlich, aber das war, glaube ich, damals normal und ist vielleicht in weiten Teilen der Welt immer noch normal. Bei uns, wir würden sie, wie gesagt, vor Gerichte zerren und Gerechtigkeit wird durchgesetzt. Ich glaube, darum geht es hier. Es geht um Gerechtigkeit. Der Weinbergbesitzer zieht sie zur Rechenschaft und am Ende siegt die Gerechtigkeit. Und dann fügt Jesus ja noch diesen Satz zu, dem Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist das geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Das spannt, denn ich glaube, das ist ein Schlüssel, um diese Geschichte zu deuten. Es greift ein anderes Bild auf, ne? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, da bauen Leute an einem Haus und gucken die Baumaterialien an und schmeißen irgendein Stück weg, wo sie denken, das brauchen wir nicht, unwichtig. Und dieser Stein, den sie weggeschmissen haben, der ist aber echt der Eckstein, der wird zum Eckstein. Und sie haben ihn vernachlässigt, weggeschmissen, aber eigentlich ist das der Stein, auf dem das ganze Haus bauen soll. Und sie haben sich verrechnet, sie haben sich verkalkuliert, sie haben es einfach nicht verstanden, dass das, was sie weggeworfen haben, das Entscheidende ist. Und die Leute verstehen, ne? Es heißt, sie trachtet danach, Jesus zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Jesus spricht hier die jüdische Oberschicht an, die Theologen, die Verantwortlichen im Volk, Pharisäer, Schriftgelehrte, und sagt ihnen mit dieser Geschichte, Leute, ihr verrechnet euch. Gott hat euch viel anvertraut. Das Bild vom Weinberg, das wusste damals jeder, das bezieht sich auf Israel. Immer wieder im Alten Testament ist dieses Bild vom Weinberg auf das Volk Israel gemünzt. Eigentlich ist es ein sehr poetisches Bild, gibt es in Liebesliedern. Das singt man von seiner Braut, ein Weinberg. Und es heißt eigentlich, dass Gott ein ganz enges Verhältnis hat zu seinem Volk. Er liebt sein Volk, dass Gott, der Besitzer des Weinbergs, Israel, der Weinberg. Und es gibt Verantwortliche im Volk, hat es immer gegeben, die Priester, Könige, Oberen, denen ist der Weinberg anvertraut. Die sind verantwortlich dafür, ihn zu hegen und zu pflegen, zu bewahren, damit es ihm gut geht, damit er Frucht bringt. Aber in dieser Geschichte suchen die Pächter nur ihren eigenen Vorteil. Sie wollen selber bestimmen. Sie hören nicht auf die Boten. Ne? Gott schickt quasi immer wieder Boten und sagt, Leute, erinnert euch doch, was eigentlich eure Aufgabe ist. Aber sie wollen nicht hören. Sie sehen nur auf ihre eigenen Interessen und verfolgen die Propheten, richten sie hin. Und ich meine, das ist so ein bisschen die Geschichte des Alten Testamentes, hier kurz zusammengefasst. Der Egoismus der Machthaber steht an erster Stelle. Und es ist doch... Ist es wirklich so anders heute? Und dann kommt der Sohn. Und es ist eigentlich verrückt, Jesus spricht hier von sich selber, der Sohn des Weinbergbesitzers. Er nimmt hier schon sein Ende vorweg und sagt im Grunde den Pharisäern, sagt eigentlich allen schon, was passieren wird. Verstehen sie natürlich da noch nicht richtig. Und doch verstehen die Schriftgelehrten, und wollen ihn eigentlich loswerden. Schon in dem Moment, wo er das erzählt, wollen sie ihn eigentlich loswerden. Sie fürchten sich aber vor dem Volk, denn das mag Jesus. Jesus sagt ihnen, ihr verrechnet euch, ihr lieben Oberen des Volkes. Ihr kommt mit eurem Egoismus nicht durch. Ihr versucht, das Volk auszunutzen. Aber das ist nicht das Ende, sondern Gott wird euch zur Rechenschaft ziehen. Am Ende wird Gott Recht schaffen und ihr werdet bestraft werden. Ihr habt euch verrechnet. Also Jesus macht es denen ganz schön, sagt hier eine ganz schön krasse Botschaft und die sind natürlich stinksauer. Jetzt ist das 2000 Jahre her und Jesus sagt das zu jüdischen Obrigkeiten. Was machen wir jetzt mit der Geschichte? Also man kann natürlich einerseits jetzt die Geschichte auslegen oder einerseits die Geschichte verstehen, wenn man Verantwortung hat. Wenn man in Verantwortung für andere Menschen ist, vielleicht sogar in der Politik oder in der Wirtschaft, in Strukturen. Und Jesus mahnt und sagt, nutz deine Position nicht aus. Versuch nicht, andere Menschen auszunutzen, nur für deine Interessen. Du kommst damit nicht durch. Aber auch so, glaube ich, persönlich stellt Jesus uns mit dieser Geschichte die Frage, womit rechnest du eigentlich in deinem Leben? Verrechne dich nicht. Setz auch in deinem kleinen Leben mit dem, was du tust jeden Tag, setz nicht nur auf deine eigenen Interessen. Nutz andere Menschen nicht aus. Schau nicht nur auf deinen Vorteil. Das Leben ist dir anvertraut. Gott hat dir so viel anvertraut. Jeden Tag 24 Stunden. Zeit, Geld, Kraft, andere Menschen. Sieh zu, dass du nicht einfach das alles nur dazu nutzt, damit es dir gut geht, damit du was davon hast. Am Ende zahlt sich das nicht aus. Worauf hoffst du? Was ist dein Schlüssel? Womit rechnest du? Familie, Geld, Beziehungen? Ich meine, was ist dir wichtig? Woran erkennt man das? Naja, was lässt dich ruhig schlafen oder was lässt dich auf einmal unruhig schlafen? Daran erkennt man so ein bisschen, worauf wir bauen. Stell dir vor, wenn etwas aus deinem Leben weggenommen würde, was würde dich am meisten beunruhigen? Das sind die wichtigsten Faktoren in unserem Leben, die diese Lebensgleichung aufstellen. Und Jesus sagt, all das ist schön und gut, aber all das kann nicht der Schlüssel zum Glück sein. All das wird doch irgendwann vergehen. Familie, Geld. Wir haben gerade die ganzen Krisen hinter uns. Ne? Corona-Krise, wo alles auf einmal unsicher wurde. Der Krieg, jetzt die Gaspreise, jetzt, wer weiß, die Klimakatastrophe. Wer weiß, was alles kommt. Man merkt richtig, wie die Faktoren der Lebensgleichungen unsicher werden und wie das uns beunruhigt. Und mich macht schon nachdenklich, wenn man auch von uns als Christen, auch von den Frommen manchmal sagt, Leute, ihr habt genauso viel Angst, ihr lauft genauso gehetzt oder geängstigt durchs Leben wie alle anderen auch. Und das deutet darauf hin, dass diese Faktoren in unserem Leben ganz ähnlich sind wie die im Leben der anderen um uns herum. Und Jesus sagt, das alleine reicht nicht. Es gibt nur ein Fundament, einen Eckstein, einen Stein, der wirklich trägt. Und das ist Jesus, der ja von sich selber redet. Er ist der Eckstein, den die Bauleute, also die Führer des Volkes, den sie verworfen haben. Und den hat Gott zum Fundament gemacht. Das ist ja ein Psalm, der Psalm 118, der Ostern auch gebetet wird. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Du gibst mich nicht dem Tode preis. Und dann dieser Vers ist ein ganz toller Osterpsalm. Krisen kommen. Wir haben ja genug davon jetzt im Moment. All das erschüttert unser Leben. Jesus ist ein Fundament, das uns hilft, damit umzugehen. Wenn wir Jesus in die Lebensgleichung mit hineinnehmen, dann werden die anderen Dinge nicht mehr so entscheidend. Alles ist natürlich wichtig, aber sie haben nicht mehr die Macht, unsere Lebensgleichung durcheinander zu bringen. Jesus ist der Faktor, der die Lebensgleichung hält. Faktor ist übrigens Latein. Sind wir wieder bei Latein. Ne? Ach, ja. Faktor ist Latein und heißt der Macher. Jesus ist der Macher. Und in der Bibel lesen wir, wie wenn Jesus in die Lebensgleichung hineinkommt, die Menschen sich verändern, die Lebensgleichung auf einmal eine andere wird. Blinde sehen, Lahme gehen, sogar Tote werden auferweckt. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann verändert sich die Gleichung. Dann kommt auf einmal Hoffnung auf und Freude, Frieden. Ist ja die Frage, wie kriegen wir Frieden hin? Wie schaffen wir das eigentlich, dass wir nicht so egoistisch sind wie diese Oberen des Volkes? Und da ist Jesus der Macher, der Faktor, der uns befreit, dass wir nur um uns selber kreisen, weil wir wissen, dass wir in Jesu, ja, dass Jesus mich liebt, dass Jesus barmherzig ist und dass ich frei werde für andere. Jesus ist das Fundament, der Macher, der meine Lebensgleichung auf einmal in ein ganz anderes Setting bringt. Im Alten Testament gibt es einen Psalm 42, den ich gerne mag. Da heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu unruhig in mir? Unruhe, betrübt, das kennen wir. Brauchen wir nur einmal die Nachrichten angucken. Harre auf Gott, warte auf Gott. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und dieses kommt ganz oft vor im Testament. Harre des Herrn oder warte auf Gott. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Und das ist eigentlich nichts anderes als rechne mit Gott. Zieh Gott in deine Lebensgleichung hinein. Und auf einmal verändert sich das alles. Rechne mit Gott. Und das ist eigentlich nichts anderes wie vertraue auf Gott. Das ist Glaube. Glaube heißt, ich ziehe Jesus in meine Lebensgleichung hinein. Und auf einmal wird diese Lebensgleichung anders. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Ist auch wieder so ein Satz, der eigentlich nichts anderes meint als, rechne doch damit, dass Jesus was tut. Rechne doch damit, dass Gott dir wirklich hilft. Und als ich jetzt die Predigt die Woche vorbereitet habe, merkte ich immer wieder, wie das ganz praktisch werden kann. Ich fing an, mir Sorgen zu machen über verschiedene Dinge in der Gemeinde. Wir haben so verschiedene Baustellen, 1000 verschiedene Sachen. Und immer wenn ich mir anfing zu überlegen, oh, wie soll das werden, dachte ich, oh, warte mal, du predigst doch darüber, dass man jetzt mit Gott rechnen soll. Rechne doch mal, dass Gott da was tut. Und auf einmal erscheint das in einem anderen Licht. Dann haben wir Stress, es gibt Leute, die streiten sich und man so eine Konstellation, wo man denkt, wie soll das werden? Und ich habe gesagt, stopp, rechne doch mal damit, dass Gott da was tun kann. Ich meine, ich weiß das ja, ne? Und trotzdem geht es darum, nicht nur darüber zu reden, sondern mal konkret damit zu rechnen. Wenn ich auf unsere Kinder schaue und ich mir anfange, Sorgen zu machen, wie wird das ihr Lebensweg, wie wird das mit der Gemeinde, werden sie zum Glauben kommen, werden sie einen guten Weg durchs Leben gehen, wie ist das? Und immer dann, wenn ich mir anfange, Sorgen zu machen, denke ich, nee, rechne doch mit Gott, befiehl ihm das doch an, harre auf ihn, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Auch im Großen der Welt, es ist ja so, man muss ja nur einmal die Nachrichten angucken, danach kann man eigentlich schon nicht mehr richtig schlafen. Was ist denn mit diesen großen Problemen der Welt, ob das nun der Krieg ist, die Klimakrise, heute ist auch ein Tag, wo wir an verfolgte Christen denken, wenn man sich das Unrecht in dieser Welt nur so ein bisschen zu Herzen nimmt, da kann man ja verrückt werden. Und rechne doch mit Gott, dass er helfen kann. Rechne nicht nur mit deiner Kraft, auch nicht nur mit der Kraft der anderen oder mit deiner Schwäche und mit den Schwächen der anderen, sondern wenn du Jesus in die Gleichung hineinziehst, wird auf einmal alles anders. Bei den Menschen ist es unmöglich, bei ihm ist es nicht möglich. Er kann Herzen verändern. Ich bin ja Pfarrer in der Landeskirche und in der Landeskirche gibt es immer wieder Prognosen. Die Mitgliederzahlen gehen alle runter. Die Finanzen gehen alle runter. Und da kann man depressiv werden. Es geht alles irgendwie runter. Wenn man da nicht Jesus mit reindenkt, kann man nur frustriert den ganzen Tag rumlaufen. Aber das ist so das Entscheidende. Lasst uns Jesus mit reindenken. Lasst uns anders sein als all die anderen Leute, indem wir bei Krisen und bei schwierigen Nachrichten nämlich nicht verzagen müssen, sondern wir haben Jesus in unserer Rechnung. Und das verändert auf einmal alles. Denn er lebt, er ist auferstanden. Er ist stärker als der Tod. Er kann uns helfen. Er gibt uns eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Und es wird dadurch nicht alles sofort leicht und nicht alles sofort einfach. Aber wir haben eine andere Perspektive, eine andere Rechnung. Diese Geschichte rüttelt auf. Sie eckt an. Verrechne dich nicht. Wenn du Jesus aus der Gleichung rauslässt, ihn wegschmeißt, dann kann sein, dass das Lebenshaus zusammenbricht. Das ist der Ernst und auch das Provokative an dieser Geschichte. Lasst uns Jesus mit hineinnehmen, die Lebensrechnung mit Jesus machen. Und am Ende steht da nicht nur das Glück, sondern die Glückseligkeit. Amen.